Du zeigst mir keinen Respekt, bietest nicht etwa Freundschaft. Nein, stattdessen kommst du am Hochzeitstag meiner Tochter in mein Haus und bittest mich, einen Mord zu begehen. Für Geld.
Das Kulturkonzentrat auf Loro 90,2.
Aloha und herzlich willkommen zum Kulturkonzentrat im Februar, genauer gesagt der 6. Februar. Vor euch sind heute im Studio meine Wenigkeit, Ellen und
Nina, hallo.
Ja, wir sind jetzt nach einer etwas, sagen wir mal, Neujahrspause, sind wir wieder für euch da. Natürlich mit wunderbaren Themen, die euch Nina jetzt verraten wird.
Ja, genau. Es gab eine kleine Pause. Dafür sind wir jetzt zurück mit umso mehr Material, mit umso mehr Gesprächsbedarf vielleicht auch. Und da wir gerade bei Gesprächsbedarf sind, fangen wir natürlich jetzt als erstes Thema an mit einem Vortrag, der letzte Woche stattgefunden hat. Es geht um das Zentrum für politische Schönheit, was ja dem einen oder anderen vielleicht bekannt sein könnte aus Funk und Fernsehen, wegen ihren ja doch eher radikalen Aktionen, die ja immer ganz schön viel mediale Aufmerksamkeit bekommen. Und da das ja gerade letzte Woche war und ich da vor Ort war, habe ich euch ein bisschen einen Eindruck mitgebracht. Wir wollen ein bisschen darüber sprechen. Da gab es ja dann auch noch einen kleinen Vorfall, den wir da aber nur kurz ansprechen wollen. Wir wollen eigentlich dann eher darüber sprechen, wie ich es denn so fand und euch vielleicht auch nochmal das Zentrum vorstellen. Wenn ihr das nicht kennt, dann soll es gehen um ein Treffen, was in Greifswald stattgefunden hat. Es geht um eine dramaturgische Gesellschaft. Da hat uns jemand zugearbeitet, und zwar der gute Jöran hier bei Loro, der ja auch manchmal hier vor Ort ist. Und dann haben wir natürlich als letztes Thema, es ist Februar, es ist Anfang Februar. Was gibt's da als besonderen Tag? Ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine. Und da teilen sich ja die Meinungen. Singles sind eher so mit hängendem Kopf und freuen sich überhaupt nicht. Pärchen zelebrieren da einfach ihre Liebe, ja, es geht natürlich um den Valentinstag und da haben sich Ellen und unsere Redakteurin Jelena ein bisschen was ausgedacht. Aber wir wollen jetzt gar nicht so viel quatschen, sondern einfach mit ein bisschen guter Musik anfangen. Was hören wir denn jetzt, Ellen?
Kommt in diesem Fall von Pöbel MC und Millie Dance, deren aktuelle Single-Auskopplung aus dem Album Soli Incasso, nämlich Aufbruchstimmung. Ihr hört das Kulturkonzentrat hier auf Loro 90,2 und wir schwenken gleich zum ersten Thema. Letztes Wochenende war hier nämlich eine Veranstaltung in Rostock, genauer gesagt ein Vortrag vom sogenannten Zentrum für politische Schönheit aus Berlin, und Nina, unsere Redakteurin, war vor Ort und hat sich das Ganze mal angehört und angeschaut, und du könntest jetzt nochmal berichten für die Leute, die nicht da waren, was es da alles so zu sehen und zu hören gab.
Ja, genau. Also wir können da vielleicht erstmal die Rahmenbedingungen klären. Also die Veranstaltung, der Vortrag fand am Freitag statt, also am 2. Februar, war da um 18 Uhr im Audimax, und organisiert wurde der vom Studierendenausschuss der Uni Rostock, also der AStA, hatte dazu eingeladen und auch die Referentin eingeladen, die da am Abend gesprochen hat, und das war Cesi Leonard, die kam auch aus Berlin. Vielleicht kurz zu ihrer Person: Sie hat Schauspiel studiert und hat auch Filme gemacht. Deswegen ist sie beim Zentrum für Filme zuständig und konzipiert auch die Aktionen mit. Und so ein bisschen zum Ablauf von Abend: Sie wollte an diesem Abend drei Aktionen vorstellen vom Zentrum für politische Schönheit, die sich mit dem Erinnern ja im weitesten Sinne beschäftigt haben. Da der Titel der Veranstaltung auch war Erinnerungskultur im 21. Jahrhundert, finde ich, ist auch angesichts der aktuellen Zustände etwas, was ganz relevant sein könnte. Bevor wir jetzt aber über den inhaltlichen Teil vom Abend sprechen, habe ich mir gedacht, dass vielleicht einige nicht so viel über die Gruppierung wissen, beziehungsweise sie gar nicht kennen. Deswegen gibt es jetzt von mir eine kurze Vorstellung vom Zentrum für politische Schönheit.
Eine der spannendsten Arten des Protests ist wohl der politische. In Deutschland gibt es einen Künstlerzusammenschluss, der sich mit genau dieser Art von Widerstand beschäftigt: das Zentrum für politische Schönheit. Etwa 70 Aktionskünstler und Kreative, die sich selbst als Sturmtruppe zum Schutz der Menschheit bezeichnet. Was das heißt? Sie bereiten Aktionen vor, die auf die prekäre Situation der humanitären Lage aufmerksam machen sollen. Mit mitunter radikalen Mitteln. So fand beispielsweise im Juni 2015 die Totenkommen statt. Die Gruppe exhumierte an den europäischen Außengrenzen verstorbene Geflüchtete und überführte sie mit dem Einverständnis der Familien nach Berlin. Daraufhin fanden die Beisetzungen der Toten statt. Die wohl aufsehenerregendste Aktion des ZPS bisher war aber wohl der Bau des Holocaust-Denkmals vor Björn Höckes Haus im November. Anlass dafür: eine Rede von Höcke in Dresden im Januar 2017.
Wir Deutschen, und ich rede jetzt nicht von euch Patrioten, die sich hier heute versammelt haben. Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt pflanzt.
24 Stelen, 2 Meter hoch, in Sichtweite von Höckes Grundstück im thüringischen Bornhagen, soll ein Mahnmal sein gegen die Diffamierung des Gedenkens an die Ermordung europäischer Juden durch die Nationalsozialisten. Höcke stehe wie kein Zweiter für Geschichtsrevisionismus und demagogisches, völkisch-nationales Denken. Die Presse war geteilter Meinung. Die einen beschrieben die Aktion als notwendige Entzauberung Höckes und verteidigten sie, da die Kunst die fünfte Gewalt in der Gesellschaft sei. Andere hielten dagegen, das Mahnmal sei ein Geschenk an die AfD. Und das kann man wenigstens teilweise nachvollziehen. Denn wo Populisten angegriffen werden, da inszenieren sie sich gerne als Opfer. Und Höcke bekam von vielen Seiten Unterstützung, auch außerhalb der AfD.
Soweit vielleicht ein paar generelle Informationen zu diesem Kollektiv. Und da wurde ja auch schon am Ende die wahrscheinlich bekannteste Aktion des Kollektivs angesprochen, und zwar der Bau eines kleinen zweiten Miniatur-Holocaust-Mahnmals vor seinem Haus. Und da gab es dann verständlicherweise brisantes Thema, viele, viele Reaktionen darauf. Denn man hat es eben schon am Ende ein bisschen gehört, manche Leute haben auch gesagt, es bringt gar nichts, so krasse Aktionen gegen Rechte zu verüben, da man sie so eigentlich in ihrer Rolle oder ihrer Überzeugung nur bestärkt, denn da können sie sich wieder in ihre Opferrolle bringen.
Da stellt sich ja vielleicht für einige auch die Frage, was wollen denn die Aktivisten und Aktivistinnen mit ihren Aktionen genau erreichen?
Ja, erstmal ist es natürlich nicht so leicht zu sagen, denn bisher sah es ja überhaupt nicht so aus, als würden zum Beispiel Anhänger der Alternative für Deutschland oder rechtsgesinnte Menschen durch das Mahnmal oder auch andere Aktionen vom Kollektiv irgendwie erreicht. Aber an dem Abend, am Freitag, bei ihrem Vortrag hat die Referentin, also Ceci Leonard, auch gesagt, das ist ja eigentlich gar nicht das Ziel.
Ich finde den Ansatz viel wichtiger, die, die nichts tun in diesem Land, aber kein rechtes Gedankengut haben, die zum Handeln zu bewegen, aktiv dagegen zu sprechen und eine Stimme zu haben. Also, weil ich glaube, die, die sich da also den Kopf festgefahren haben, also da zu versuchen, die zu erreichen, vor allem auch mit der Art, wie wir radikal Kunst machen, sage ich mal, ich glaube, das funktioniert nicht. Also es funktioniert vielleicht eher wirklich dann über so Programme, ja, so Sozialprogramme, wo man versucht, dann in Gespräche zu kommen mit Leuten oder vielleicht auch so Begegnungsprogramme zu machen. Die machen wir auch sehr erfolgreich teilweise. Solche Projekte, glaube ich, können tatsächlich was bringen und auch Gedankenmuster aufbrechen und so. Aber das, was wir machen, nicht.
Soweit erstmal ein bisschen zum Selbstverständnis vom Zentrum für politische Schönheit. Ein interessanter Aspekt, der auch am Abend von ihr erfragt wurde, ist auch die Frage, machen Sie jetzt Politik? Ist es nur Kunst oder ist es eine politische Kunst? Sie hat dann auch gesagt, sie verstehen sich selbst eigentlich als Menschen, die oder als Kollektiv, die höchst politisch sind in dem, was sie machen, aber sie nähern sich dem halt auf einer künstlerischen Ebene. Und das gibt ihnen auch die Freiheit, radikal und ja, auch manche würden sagen, geschmacklos zu sein.
Aber kommen wir nochmal zurück zum Bau des Denkmals vor Höckes Haus. Es gab viel Kritik oder auch Lob, aber auch rechtliche Schritte gegen das Zentrum für politische Schönheit. Wie geht es denn jetzt weiter? Einige Menschen haben ja beispielsweise auch gefordert, dass es wieder abmontiert wird.
Ja, also das Zentrum für politische Schönheit hat diese Installation ja monatelang geplant und sie haben deswegen eine Fläche in Sichtweite von Höckes Grundstück gemietet, um das darauf aufzubauen. Das war auch erstmal alles legal. Und der Mieter wollte sie eigentlich schon vertreiben. Sie sind aber so weit abgesichert, dass sie Mieter bleiben können, auf dem das Denkmal steht. Und sie sind auch finanziell abgesichert, denn sie haben sozusagen, ja, sie haben Spenden gesammelt, ganz viele zur Erhaltung des Denkmals. Dachten, sie können es erstmal so die ein, zwei Jahre, die nächsten, finanziell absichern. Aber sie haben so viele Spenden erhalten, dass sie das sogar für die nächsten 5 Jahre so halten können. Aber Ceci, die Referentin, hat auch noch mehr dazu gesagt, was in der Zukunft passieren wird. Und da hören wir jetzt mal rein.
Wir haben natürlich ganz viele Klagen am Hals gerade, alle möglichen Klagen mit der NPD, Klagen mit Herrn Höcke und seiner Familie, Klagen von der AfD. Ja, und die AfD hat eine kleine Anfrage im Bundestag gestellt, ich weiß, das haben wahrscheinlich auch viele mitgekriegt, was darf die Kunst, wie weit darf die Kunst gehen und ist das, ob die Bundesregierung Handlungsbedarf sieht in einer solchen Sache. Also die Diskussion ist weiter im Gange. Das Mahnmal steht und ich glaube, wir haben noch viel zu tun. Ich glaube, es war für uns alle ein Schock, als die AfD in den Bundestag eingezogen ist und jeder denkt sich, was können wir tun, wie können wir etwas tun und ja, wahrscheinlich wird das unser Thema für die nächsten paar Jahre sein. Vielen Dank.
Das war es erstmal zum reinen Vortrag. Allerdings gab es an dem Abend auch noch einen etwas weniger schönen Vorfall. Magst du etwas dazu sagen, Nina?
Ja, also ich denke, viele Leute werden es schon durch die Medien mitbekommen haben, aber ich sage es jetzt trotzdem nochmal, der Vortrag wurde nach etwa einer halben Stunde durch die sogenannte identitäre Bewegung gestört. Wer nicht weiß, was das ist eine aktionistische oder völkisch orientierte Gruppierung, die dem Spektrum des Rechtsextremismus zugeordnet wird. Die haben in Frankreich angefangen und haben sich dann jetzt bis in den Norden sozusagen verbreitet und die gibt es halt auch in Rostock. Den Vorfall selber will ich jetzt nicht näher erläutern, was da passiert ist. Wer es genau wissen will, kann selbst recherchieren. Es gibt viele Belege leider von dem Abend. Die Störung war halt darauf ausgelegt, den Linken, und jetzt sage ich Zitat, die Wohlfühlzone zu nehmen und natürlich auch das Zentrum für politische Schönheit für ihre Arbeit anzugreifen. Und die Frage im Nachhinein ist halt, ja, wie geht man damit um? Denn es ist klar, dass sie damit auch Aufmerksamkeit in den Medien erreichen wollten.
Wie denkst du denn darüber? Wie würdest du denn damit umgehen?
Also ich war natürlich an dem Abend geschockt, aber auch hin und her gerissen. Ich habe mich mit einigen Leuten darüber unterhalten. Einige meinten, gar nicht ansprechen. Andere meinten, doch groß aufziehen auch. Und ich finde, man sollte irgendwie ein Mittelding finden. Man sollte es auf jeden Fall nicht verschweigen, weil ich finde, dafür ist es zu wichtig. Deswegen spreche ich es jetzt auch nochmal an. Man darf sowas einfach nicht ignorieren, denn es war halt natürlich ein Angriff auf irgendwie freiheitliches Denken. Aber die Frage ist trotzdem, inwiefern man ihnen mit medialer Abbildung eine Art Plattform gibt. Deswegen will ich eigentlich nur sagen, informiert euch über die identitäre Bewegung, damit ihr wisst, was das für Leute sind und was da so abgeht. Ich weise jetzt auch nochmal auf die Gruppe Resistance in Rostock hin. Die gibt es und die betreiben Aufklärungsarbeit über die Identitären auch hier in Rostock. Und an alle, die am Freitag auch da waren, es hat sich gezeigt, dass es doch bei einigen noch Fragen oder Redebedarf gibt. Und deswegen wird es nochmal nachträglich eine Veranstaltung geben für alle, die noch Fragen haben. Das wird wahrscheinlich am 12. Februar um 18.30 Uhr sein. Der Ort wird noch bekannt gegeben. Wenn ihr dabei wart und Interesse habt, dann einfach mal nochmal beim ASTA Rostock gucken. Und an alle anderen natürlich, lasst euch von denen einfach nicht verunsichern oder einschüchtern. Und das, finde ich, ist eigentlich ein gutes Statement zum Schluss.
Würde ich genauso sehen. Deswegen lassen wir das jetzt erstmal so stehen. Soweit zum Vortrag des Zentrum für politische Schönheit, der vergangenen Freitag stattfand. Wir machen jetzt erstmal weiter mit Musik. Und die kommt in diesem Fall von Florence and the Machine mit Drumming Song. Ihr hört das Kulturkonzentrat hier auf Radio Loro 90,2. Das war Florence and the Machine mit Drumming Song. Dennis Yüksel, den kennen wir alle. Seit etwa einem Jahr sitzt er in der Türkei in Haft, weil er regimekritische Texte geschrieben hat. In ähnlicher Gefahr sind auch Journalisten in Russland, teilweise auch in Ungarn oder Polen. Solch autoritäre Maßnahmen eines Staates haben aber nicht nur Auswirkungen auf die Pressefreiheit, auch auf die Freiheit der Kunst am Theater. Wie genau sieht das Theaterleben in autoritär regierten Ländern aus? Wie kann man die Meinungsfreiheit verteidigen? Diesen Fragen sind über 200 Dramaturgen und Dramaturginnen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz bei der Jahreskonferenz der Dramaturgischen Gesellschaft nachgegangen. Ende Januar fand sie in Greifswald statt.
In diesem Jahr ist der Schwerpunkt ja sehr auf internationalen Themen, was in unserer täglichen Arbeit auch oft zu kurz kommt, also über den Tellerrand hinaus zu gucken. Hier ist es ganz intensiv an 4 Tagen, dass man sich die Zeit nimmt für den Austausch.
Das ist Corinna Weber. Sie ist Referentin der Intendanz am Rostocker Volkstheater. Seit 4 Jahren besucht sie alljährlich die Jahreskonferenzen der Dramaturgen. In der Vergangenheit musste sie dafür nach Berlin, Hannover oder München reisen. Greifswald mag zwar nicht eine solche Kulturhauptstadt sein, hat aber auch seine Vorzüge. So wird man schon angenehm begrüßt, sagt der Vorsitzende der Dramaturgischen Gesellschaft, Harald Wolf.
Man kommt unten in die Stadthalle ins Foyer, die ist wunderschön ausgestattet. Da hat sich jemand wirklich Mühe gegeben. Und die Liebe ist wichtig im Theater, weil das öffnet dann die Stimmung. Und das schlägt sich auf die ganze Konferenz nieder. Die Stimmung ist in meiner Wahrnehmung sehr, sehr gut.
Und das, obwohl es um sehr unbequeme Themen ging. In Vorträgen und Workshops wurden beispielsweise der Widerstand gegen die Zensur oder Arts Under Attack thematisiert. Der Hauptteil der gesamten Jahreskonferenz war aber die Agora, ein Austausch- und Begegnungsformat mit internationalen Theaterkünstlern. Gemeinsam haben alle zusammen auf den roten Stühlen in der Stadthalle gesessen. An einem der runden Tische hat Raniam Leili aus ihrer syrischen Heimat erzählt.
Wir hatten immer 2 Fassungen geschrieben. Eine, die wir an die Ministerium geben, weil da so Stadttheater ist es unsere einzige Möglichkeit, unsere Produktion zu finanzieren. Und deswegen so haben wir eine Fassung, die die passt, ihre Vision, und haben wir unsere eigene Fassung, die wir auf die Bühne versucht, das zu machen.
Diese eigene Fassung hat dann auch Texte beinhaltet, die das Ministerium wohl nicht abgesegnet hätte. Vor allem aber hat Miley für die Tanzsparte gearbeitet, denn da gibt es gar keine Texte, die zensiert werden könnten. Ein paar Tische weiter hat Ebruni Hanjankan aus der Türkei gesessen. Für sie ist die größte Herausforderung die Selbstzensur.
Für mich gibt es Zensur erst dann, wenn du deine eigene Wahrheit aufgibst. Du musst dich also erstmal trauen, deine Meinung zu sagen. Alles andere kommt später. Sie können meine Theaterstücke und Zeitungsartikel zensieren, aber nicht meine Gedanken.
Zensur geschehe auch mit Hilfe von Isolation, sagt Jankan. Man könne sie bekämpfen, indem man von den Problemen berichtet und darüber spricht.
Wenn du mit anderen in Kontakt trittst, kannst du diese Isolation brechen. In den letzten 4 Tagen haben wir die Mauern durchschlagen.
Die Ergebnisse all dieser Gespräche in der Agora wurden am Ende im Greifswalder Manifest zusammengefasst und verlesen. Auf Deutsch und auf Englisch. Und obwohl die diesjährige Konferenz sehr international geprägt war, hat das Thema auch viel mit Deutschland zu tun, meint Harald Wolf.
Es lohnt sich, nach Polen zu gucken, weil die Tendenzen sind auch in Deutschland da und da kriegt man strukturell sehr gut vorgeführt, was die Gefahr auch für Deutschland ist. Nein, das ist viel mehr als nur der Blick. Ganz klar, wir suchen Verbündete.
So wurden eine Menge Kontakte geknüpft, auch nach Rostock. Corinna Weber kann sich eine Jahreskonferenz in Rostock durchaus vorstellen.
Ob das in den nächsten Jahren stattfinden wird, weiß ich nicht, weil die Situation im Land ja sehr schwierig ist und weil es jetzt auch gerade in Greifswald war und eigentlich Tradition ist, dass man jede Ecke Deutschlands mal bedient, aber für die Zukunft ist es sicherlich nicht uninteressant. Also ich glaube, dass es für das Theater und die Stadt bereichernd ist, die Konferenz in das jeweilige Theater zu holen.
Eine Bereicherung also vielleicht auch irgendwann für Rostock.
Dramaturgien des Widerstandes waren das Thema der diesjährigen Konferenz der Dramaturgischen Gesellschaft in Greifswald. Jöran Theo Ladewig hat berichtet.
Das war Danke gut von 1-2 schöne 90er Jahre Hip-Hop hier im Radio Lore 90,2 Kulturkonzentrat. Und als wir heute angefangen haben, unsere Sendung ein bisschen anzuteasern, haben wir schon gesagt, es geht heute um den schönsten Tag überhaupt im Februar. Es soll darum gehen, der Valentinstag. Mit seinen Höhen und Tiefen, wer ihn liebt, wer ihn hasst. Und da haben sich zwei unserer Redakteuren, Ellen, die ihr heute schon gehört habt, und Jelena ein bisschen Gedanken gemacht. Aber Disclaimer am Anfang, der nun folgende Beitrag ist natürlich keineswegs ernst zu nehmen und spiegelt auch nur die persönliche Meinung der Redakteurinnen wider.
Uns blieben nur wenige Wochen. Nach Weihnachten steht der nächste Feiertag der großen kommerziellen Ausbeutung an. Die Rede ist natürlich vom Tag der Liebenden, dem Valentinstag. Ursprünglich wurde der 14. Februar als Gedenktag für den christlichen Märtyrer und Priester Valentinus ins Leben gerufen. Dieser vermählte Paare trotz Verbotes des römischen Kaiser Claudius II. Nach kirchlichem Ritus. Angeblich soll er ihnen auch Blumen aus seinem Garten geschenkt haben. Des Weiteren standen alle von ihm geschlossenen Ehen unter einem guten Stern. Jedoch wurde Valentinus am 14. Februar 269 auf Befehl des Kaisers hingerichtet.
Nun lasset uns gedenken. Mit Blumen, Schokolade und Teddybären. Denn so sieht der Valentinstag heutzutage aus. Wir werden in den Läden, im Internet und vor allem in der Werbung mit potenziellen Valentinstagsgeschenken überflutet. Wir haben mal etwas Recherche betrieben und für euch die Flop 10 der Geschenke für die bessere Hälfte zusammengestellt.
Fangen wir mit dem buchstäblichen Schlüssel zum Kitsch-Universum an. Der Schlüssel zum Herzen. So tragt ihr nicht nur den Schlüssel zum Herzen eurer besseren Hälfte, sondern tragt ihn auch direkt über eurem Herzen.
LOL.
Zu dem Schlüssel zum Herzen ergänzt sich natürlich perfekt das Liebesschloss. Es bringt so manch eine Brücke zum Einstürzen, aber gewiss nicht eure Liebe. Schließlich sind eure Initialen plus Datum des Jahrestages eingraviert und ihr könnt sie zu 100 anderen Liebesschlössern am Platz eurer Wahl hängen.
Apropos gravieren,
Damit wären wir schon beim nächsten Geschenk in unserer Flop 10 Gravurgeschenke. Vom eben schon genannten Liebeschloss über Pokale für den besten Freund oder die beste Freundin der Welt bis hin zu Schlüsselanhängern. Falls Gravieren aber nicht so euer Fall sein sollte, ihr aber trotzdem x-beliebige Dinge personalisieren lassen wollt, sind Fotogeschenke die Lösung für euch. Tassen, T-Shirts, Kissen, überteuerte Billigkristalle aus Asien. Praktisch überall könnt ihr eure Fratzen verewigen.
In your fucking face!
Wo wir Asien jetzt erwähnt haben, haben die Niedriglohnländer natürlich einiges zu bieten. Nicht für ihre eigenen Lieben, sondern für unsere.
Der klassische Teddy kommt in mehreren Farbvarianten, Größen und Flauschigkeitsstufen daher. Optional ist dabei ein rotes Stoffherz mit dem Schriftzug I love you in seinen Pfoten. Als Superknaller können Sie Ihre bessere Hälfte mit der integrierten Audiofunktion überraschen. Auf Knopfdruck sagt der Teddy I love you in einer Tonlage, die so hoch ist, dass sie Ihnen das Gehör zerfetzt und einen lebenslangen Tinnitus beschert.
In Ergänzung zum Schlüssel und dem Liebeschloss reihen sich die Pärchenketten ein, die in verschiedenen Formen daherkommen. Mal als Puzzleteil, mal als Yin- und Yang-Zeichen oder auch der sprichwörtliche Teil des Herzens, welches mit dem anderen Teil des Partners, der Partnerin, ein Ganzes ergibt. Generell ist Schmuck aber ein sehr beliebtes Geschenk zum Valentinstag. Ketten, Armbänder, Ohrringe oder ein Ring? Je mehr Bling, Bling und Glitzer, desto besser und desto mehr schmerzen die Augen.
Natürlich sollen aber nicht nur Augen und Ohren berauscht werden, sondern auch die Nase. Ein Parfüm bietet die Lösung. Wenn sich der Partner, die Partnerin beim Kauf allerdings vergreift, kann man statt Blumenwiese auch ganz schnell nach Mottenkugel riechen. Für die Geschmacksnerven gibt es essbare Unterwäsche. Wobei man für das Essen wohl erstmal 1 bis 2 Stunden einplanen kann, bevor es überhaupt zur Sache geht.
Aber das absolute Nonplusultra-Geschenk am Valentinstag ist natürlich der Heiratsantrag. Optimalerweise natürlich abends bei einem Candlelight-Dinner in einem teuren Restaurant. Beim Verlobungsring natürlich auch die ach so wichtige Faustregel beachten, dass 1 bis 3 Monatsgehälter dafür ausgegeben werden sollen. Und sofern euch die Ringschatulle zu langweilig ist, könnt ihr den Ring ja einfach im Champagnerglas verstecken. Aber Achtung, Erstickungsgefahr!
Den Heiratsantrag solltet ihr vielleicht nicht mit einer Heißluftballonfahrt kombinieren. Für den Fall, dass der oder die Gefragte Nein sagt, könnten die nächsten 2 bis 3 Stunden etwas unangenehm werden.
Falls euch jetzt keines der Flop 10 Geschenke gefallen hat, könnt ihr natürlich auf die altbewährte Variante zurückgreifen. Blumen und Pralinen.
Soweit der Top-Ratgeber zu den besten 10 Valentinstagsgeschenken von unseren Redakteuren zusammengestellt. Und wenn da jetzt für jemanden nichts dabei ist, dann weiß ich auch nicht, dann fällt mir echt nichts mehr ein. Da waren doch so tolle Sachen dabei. Den Heiratsantrag fand ich eigentlich am besten. Oder Ellen, wäre das was für dich?
Total. Super.
Und wo wir gerade beim Thema sind, Kitsch und Liebe und sowieso der ganze Schnack, spielen wir doch einfach einen Song, der dazu passt. Und zwar natürlich keine Lieder über Liebe von Wavin. Ganz viel Spaß.
Ihr hört das Kulturkonzentrat auf Radio Loro 90,2 und das war Mine mit ihrem Song Anker. Und es geht hier weiter mit den Kulturnews. Weinstein dementiert erneut Vorwürfe. Im Zuge der MeToo-Debatte hat der Pressesprecher des bekannten Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein Vorwürfe der Schauspielerin Uma Thurman zurückgewiesen. In einem Interview mit der New York Times hatte Thurman verlauten lassen, dass Weinstein nach den Dreharbeiten zu Pulp Fiction in Hotels in London und Paris angegriffen habe. Nach der Veröffentlichung dementierte Weinstein die Vorwürfe. Sein Pressesprecher sagte jedoch, es habe missverstandene Signale gegeben. Über etwaige Konsequenzen wolle der Produzent nach einer detaillierten Auswertung des Interviews entscheiden.
Heute Show in der Kritik.
Der Moderator der ZDF-Satire-Sendung Heute Show, Oliver Welke, hat sich in einem offiziellen Statement bei einem Referenten der Alternative für Deutschland entschuldigt. In einem Beitrag der Show wurde Material verwendet, in dem der Sachverständige der AfD, Dieter Ammann, stotternd über Geflüchtete und den umstrittenen Familiennachzug referierte. Der Sendung war jedoch nicht bekannt, dass Ammann an einer Sprachstörung leidet, da dieser Teil der Rede dem Team nicht vorlag. Auf dieses Statement hin forderte die AfD-Landtagsfraktion in Baden-Württemberg allerdings, Welke als Moderator sofort zu entfernen.
Ehrung für Gomringer Gedicht. In der andauernden Debatte um das Gedicht Avenidas des Lyrikers Eugen Gomringer schaltet sich nun auch die Akademie der Künste in Berlin ein. Anlass dafür war die Ankündigung der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin, das Gedicht an ihrer Außenfassade wegen Sexismusvorwürfen entfernen zu lassen. Die Akademie will nun das Gedicht an eines ihrer Gebäude am Pariser Platz ausstellen. Sie begründet ihre Entscheidung damit, dass man mehr als besorgt über die Debatte sei, die von kunstfernen Begriffen geprägt sei. So sei das Wesen und die Freiheit der Kunst bedroht.
Berlinale 2018. 19 Filme im Rennen um den Goldenen Bären. Das Programm für die 68. Berlinale ist komplett. Vom 15. Februar an gehen 19 Filme aus aller Welt ins Rennen um die begehrten Bärenpreise. Darunter 4 aus Deutschland. Festivaldirektor Dieter Koslik gab den letzten Wettbewerbsfilm bekannt. Danach bewirbt sich auch der norwegische Regisseur Erik Poppe mit dem Attentatsdrama O teuer 22. Juli um den goldenen oder einen silbernen Bären. Zu den deutschen Kandidaten gehören Christian Petzold mit dem Flüchtlingsdrama Transit und Thomas Stuber mit der Liebesgeschichte In den Gängen. Eröffnet wird das Festival am Donnerstag kommender Woche mit Wes Andersons Animationsfilm Isle of Dogs. Insgesamt sind bis zum 25. Februar rund 400 Filme aus aller Welt zu sehen.
Die Fantastischen Vier und die Sendung mit der Maus ausgezeichnet. Die Hip-Hop-Gruppe Die Fantastischen Vier und die Fernsehreihe Die Sendung mit der Maus werden mit dem Medienpreis für Sprachkultur der Gesellschaft für deutsche Sprache ausgezeichnet, wie die Gesellschaft bekannt gab. Zur Begründung erklärte die Jury, Die Fantastischen Vier stünden wie keine andere Band für den deutschen Hip-Hop. Durch sie sei der deutschsprachige Sprechgesang, der Deutschrap, salonfähig und beliebt geworden. Die Bandmitglieder seien bemerkenswerte Musiker, die von Anfang an auf die deutsche Sprache legten und gelten als Vorbild einer gesamten Musikgeneration, die in deutscher Sprache singt und rappt. Die Sendung mit der Maus wiederum besitze die Fähigkeit, in ihren Sachgeschichten mit breitem Themenspektrum selbst Komplexes interessant, verständlich und spannend zugleich zu erklären. Die Preise werden am 7. April bei einer Feierstunde im Wiesbadener Kurhaus verliehen. Soweit zu den Kulturnews. Wir machen weiter mit den Veranstaltungstipps für den Monat Februar.
Und da geht's auch schon los, und zwar mit einem echten Klassiker, und zwar Vivaldi und seinen 4 Jahreszeiten. Es gibt nicht nur eine, sondern gleich alle 4. Bei einem Konzert kann man dann nämlich den Klängen der Le Quattro Stagioni und weiteren Meisterwerken lauschen. Die musikalische Leitung des Kammerorchesters der Neuen Philharmonie Hamburg übernimmt an dem Abend Tigran Mikaelan. Das Ganze findet dann am 11. Februar statt, und zwar ab 17 Uhr.
Weiter geht's mit einem Film, Shape of Water, das Flüstern des Wassers. Bei den Filmfestspielen in Venedig 2017 wurde der Film mit dem Goldenen Löwen als bester Film ausgezeichnet. Bei den Golden Globes 2018 erhielt der Film den Preis für Regie und Musik. Die stumme Elisa, gespielt von Sally Hawkins, ist während des Kalten Krieges in einem Hochsicherheitslabor der amerikanischen Regierung angestellt, wo sie einsam und isoliert ihre Arbeit nachgeht. Doch als sie und ihre Kollegin und Freundin Zelda, gespielt von Octavia Spencer, ein streng geheimes Experiment entdecken, das in einem Labor vorangetrieben wird, ändert sich Elisas Leben für immer. Vom 15. bis zum 28.02. täglich um 19 Uhr und um 21.30 Uhr im LIVU.
In der Hochschule für Musik und Theater gibt es künftig eine Ausstellung mit dem Titel Heimat. Es geht darum, dass Manuela Koska häufig auf Menschen traf, die sie dann vor ihre Kamera holte. Es geht um Menschen, die in Mecklenburg-Vorpommern zu Hause sind, aber sie beschränkt sich nicht nur auf die sogenannten Ureinwohner, sondern auch auf jene, die von irgendwoher kamen und dann blieben. Sie hat alle porträtiert, nicht nur die Zuwanderer, sondern auch die Ausländer oder auch die Einheimischen. Es ist eine Art Bestandsaufnahme ohne Wertung. Es geht um grundlegende Fragen, zum Beispiel, was bedeutet uns Heimat, wie viel mehr Wert messen wir ihr bei? Was ist mit unserer Identität in dieser globalen Welt und können und wollen wir das überhaupt reflektieren? Eröffnet wird diese Ausstellung am Dienstag, den 20. Februar um 18 Uhr und dann kann man sie bis zum 10. April in der Hochschule für Musik und Theater hier in Rostock sehen.
Buchpremiere und Gespräch. Rostock schreibt. Dietmar Gut studierte Germanistik, Literaturwissenschaften und Philosophie in Freiburg. Trauer, Leben und Tod sind die beherrschenden Motive in seinem neuen, feinfühligen Roman Anders gesagt. Mit leisen und nachdenklichen Tönen zeichnet der Autor den beschwerlichen Weg eines Vaters, der im verzweifelten Kampf gegen das Vergessen lernen muss, ins Leben zurückzufinden. Wie mit dem Verlust eines geliebten Menschen umgehen, wie weiterleben, wenn es sich um den Freitod des eigenen Kindes handelt, über dessen Leben und Sterben in einer fremden Stadt man kaum etwas weiß. Am 27. Februar um 22 Uhr im Literaturhaus.
Und last but not least, es gibt ein Konzert, und zwar die Klaviersolisten der HMT spielen zusammen mit der Norddeutschen Philharmonie Rostock. Es ist ein Konzert, was ausschließlich mit Sätzen aus bekannten Werken für Klavier und Orchester bestückt ist. Das findet am Mittwoch, den 28. Februar um 19.30 Uhr im Katharinensaal statt. Es spielen Studierenden der Klavierabteilung, die präsentieren da die Ergebnisse ihres Workshops zusammen mit der Norddeutschen Philharmonie. Die musikalische Leitung übernimmt Christian Hammer. Für die Studierenden ist es aber nicht einfach nur ein Konzert, sondern es ist auch eine wichtige Erfahrung auf dem Weg zum Solisten und vielleicht auch zur Vorbereitung auf etwaige Wettbewerbe. Soweit war es jetzt erstmal mit den Veranstaltungstipps und den Kultur-News. Jetzt gibt es nochmal Musik für euch auf die Ohren, und zwar die Cranberries mit ihrem Song The Icicle Melts.
The Cranberries mit The Icicle Melts. Ihr hört das Kulturkonzentrat hier auf Radio Loro 90,2. Und leider sind wir auch schon wieder am Ende der Sendung. Ja, aber ihr müsst ja nicht traurig sein. Ihr müsst nur einen ganzen Monat lang warten und dann sind wir wieder für euch da.
Ist doch easy.
Also wirklich. Genauer gesagt am 6. März. Und wir können schon mal etwas vorwegnehmen. Es wird einen kleinen Rückblick auf die Berlinale geben, weil meine Wenigkeit dort dann in ungefähr einer Woche da sein wird. Ja, und dann gebe ich euch einen kleinen Rückblick über die ganzen Filme, die da so liefen und was da alles so abging. Genau, also hier nur die Insider-Stories natürlich. Ja, das war's von uns. Der Sonic Superstore steht schon in den Startlöchern. Ansonsten wünschen wir euch noch einen wundervollen Abend, eine wundervolle Woche und ja, bis zum nächsten Mal.
Wir hoffen, wir hören euch wieder.
Tschüss. Ja. Auf Wiedersehen. Jetzt geht's weiter mit Pearl Jam und ihrem Song Jeremy.